Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und wie immer begrüße ich an meiner Seite, um über die WM zu sprechen, Alex Trücker. Hallo Alex.
Hallo, salü, servus.
Ja, wir sind wieder am Start. Es ist meiner Rechnung nach die vierte klassische Vorschaufolge im Rahmen der WM, in der wir uns befinden. Und dann gucken wir die letzten 8 Gruppenspiele 2 in der Gruppenphase der WM, also auf die nächsten beiden Tage, da wird es wieder 8 Spiele geben und das sind jeweils die zweiten Einsätze der Mannschaften, über die wir heute sprechen werden. Und das tun wir nach ein paar kurzen Hinweisen. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht und alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewähr, eben weil sich die Quoten je nach Zeitpunkt der Aufnahme noch verändern können. Und zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, dann wendet euch gerne an den Support der Wettbasis, sei es per Mail oder per Live-Chat oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. So, das also unsere kleinen Vorworte hier und wir gehen direkt rein in die eigentlich ja relevanteste Gruppe hierzulande, in die Deutschland-Gruppe. Da geht es los am Sonntagmorgen mit beiden Konkurrenten in dieser Gruppe für Deutschland vielleicht. Japan gegen Costa Rica. Japan hat nicht ganz zu unserer Überraschung, Alex, auch Deutschland besiegen können, 1-2. Damit 3 wichtige Punkte gesammelt in der Gruppe, die jetzt ja schon sehr, sehr gefährlich ist für Deutschland und noch sehr, sehr viel gefährlicher werden könnte, wenn Japan jetzt der vermeintlichen Favoritenrolle, die sie für mich in diesem Spiel einnehmen, gegen Costa Rica gerecht werden kann.
Ja, Deutschland muss hier Costa Rica die Daumen drücken. Hoffen, dass, also optimalerweise gewinnt Costa Rica das aus Deutschlands Sicht oder Japan gewinnt zumindest nicht, aber selbst ein Punkt für Japan wäre natürlich sehr, sehr bitter für die Deutschen, wenn sie ihrerseits nicht gewinnen oder sogar verlieren sollten. Also verliert Deutschland und Japan holt einen Punkt, dann war es das, ja, der WM aus deutscher Sicht. Deswegen ist ganz Deutschland Anhänger von Costa Rica. Die Frage ist natürlich, wie viel Hoffnung kann man da haben nach dem 0-7 der Costa Ricaner gegen Spanien?
Ja, das erste Spiel von Costa Rica natürlich komplett in die Hose gegangen, hat aber auch unterstrichen, was wir so ein bisschen gesagt haben, das ist eine enge Gruppe zwischen Japan, Deutschland und Spanien und dann ist da noch Costa Rica, die fallen raus, die sind deutlich schwächer und dieses deutlich schwächer, das hat man wirklich gesehen, also es war ja nicht nur ein schlechter Tag, weil Deutschland gegen Japan verloren hat am ersten Gruppenspieltag, sondern auch, weil ja das erste Gruppenspiel auf der anderen Seite, nämlich Spanien gegen Costa Rica, einerseits die Stärke der Spanier so unterstrichen hat, vielleicht sogar über das Maß hinaus, was man erwarten konnte. Und auf der anderen Seite auch unterstrichen hat, Costa Rica wird hier wahrscheinlich Punktelieferant in dieser Gruppe sein. Und das ist in dieser Ausgangssituation schon sehr, sehr bitter. Und tatsächlich sehe ich hier auch wenig Möglichkeiten, dass Japan hier tatsächlich sich wirklich komplett überrumpeln lässt von dieser Mannschaft, die so, so wenig Möglichkeiten gegen Spanien hatte, überhaupt mitzuspielen. Also da muss man, glaube ich, schon ehrlich sein. Und Japan ist stabil. Japan, das haben wir auch gesehen, hat schnelle Flügelspieler. Japan kann von der Bank auch mal nachlegen. Japan kann stabil verteidigen. Ich sehe sie in allen Bereichen so aufgestellt, dass diese Sensation, dass Costa Rica nach einem 0-7 zum WM-Auftakt hier zurückkommt, sehr, sehr klein ist.
Ja, Sensation. Ich weiß gar nicht, wer ein Punktgewinn von Costa Rica gegen Japan, eine Sensation, so wie die WM bisher verlief, ja eigentlich nicht. Sehr viele Unentschieden, sehr viele enge Spiele, einige 0-0 schon. Da sind wir, glaube ich, sogar auf Kurs, dass der neue 0-0-Rekord gesetzt wird. Also immer wieder enge Partien, auch wenig uninspirierte Partien. Was auch ein bisschen Hoffnung macht, ist, dass beispielsweise das Beispiel Iran, die sich auch abschießen haben lassen von England im ersten Spiel mit 2-6 und ihr zweites Gruppenspiel dann nicht nur ganz anders auftraten, sondern am Ende sogar 2-0 gegen Wales gewannen. Also im ersten Spiel enttäuschend, klarer Ausrutscher und da war man nicht wettbewerbsfähig, aber den Turnaround geschafft und eine beherzte Leistung gezeigt. Das muss natürlich auch für Costa Rica so der kleine Mutmacher machen, dass man das komplett vergisst, was da gegen Spanien passiert ist und dass man bei Null quasi anfängt, um da gegen Japan irgendwie ja besser dagegen zu halten. Auch Katar beispielsweise war ja sehr, sehr schwach im ersten Spiel, hat zwar das zweite Spiel gegen Senegal auch verloren, aber zumindest eine wesentlich engagiertere Leistung gezeigt, hatte da Torchancen, konnte da grundsätzlich schon mithalten. Das muss so die Prämisse für Costa Rica sein. Allein, ob es dann am Ende reicht, tja, das wird die Frage sein. Aber ich glaube trotzdem, dass sie wesentlich besser mithalten werden können, wesentlich wettbewerbsfähiger sind, wesentlich unbequemer zu bespielen sein werden, denn Japan ist ja auch trotzdem nicht Spanien.
Ja, also ich gehe auch nicht davon aus, dass es ein 7-0 für Japan wird, aber tatsächlich muss man auch beim Beispiel Iran zum Beispiel sagen, da bin ich ja Experte, ich habe ja den Iran-Sieg auch nach der Klatsche im ersten Spiel vorhergesehen hier und genauso angekündigt im zweiten Spiel und das liegt daran, dass ich dem Iran trotz allem, auch wenn sie dieses Ausschlussspiel hatten, immer mehr zugetraut habe. Costa Rica ist für mich eine Mannschaft, die einfach qualitativ, der ich qualitativ von Anfang an nicht mehr zugetraut habe als den letzten Platz in dieser Gruppe und wahrscheinlich auch einen schweren Stand, hier überhaupt Punkte zu holen gegen die drei Mannschaften, die wir im Vorfeld ja auch jeweils eher herausgehoben haben mit Japan, Deutschland und Spanien. Und das hat sich für mich nicht verändert, das hat sich jetzt eben verhärtet. Bei Iran war es für mich so, okay, das war überraschend, aber ich traue ihnen immer noch irgendwie was zu. Ich gucke mir nochmal den Kader an, okay, das kam nicht aus dem Nichts, meine Einschätzung von vor dem Turnier. Bei Costa Rica wurde meine Einschätzung nur bestätigt. Das ist für mich eine andere Ausgangslage, deswegen fällt es mir schwer, hier wahnsinnig positiv vielleicht auch aus deutscher Sicht auf dieses Spiel zu blicken. Und deswegen ist mein Tipp, dass Japan hier gewinnen wird.
Gibt gute Gründe, das zu tippen. Nicht nur aufgrund dessen, was wir bisher gesehen haben in dieser Gruppe, sondern die Japaner haben in 4 Spielen gegen Costa Rica bisher noch nie verloren. Es gab 3 Siege und eine Remis. Also auch das kein sonderlich großer Mutmacher aus deutscher Sicht. Auch die Quoten sprechen eine klare Sprache. 1,47, knapp unter 1,50 gibt es da im Schnitt im Dreiweg auf Japan, also auch eine sehr, sehr geringe Quote, zumindest vor der WM, wenn du auf die Quoten oder wenn du die Quoten so genannt hättest, hätte man auch gesagt, oh, das ist eigentlich viel zu niedrig, aber wir stehen halt alle unter dem Eindruck, und da sind die Wettanbieter natürlich auch genannt, stehen alle unter dem Eindruck der ersten beiden Spiele in dieser Gruppe, und da hat Japan eben positiv überrascht und Costa Rica bodenlos enttäuscht und so kommen dann auch diese 1,45er Quoten zustande. Also Japan der Favorit. Wenn ich ein Remis tippen würde, dann rein mit der deutschen Brille, mit der Hoffnung, dass hier was geht, weil Deutschland eben irgendwie einen Punktgewinn, am besten einen Dreifachen von Costa Rica braucht. Aber wirklich viel Hoffnung habe ich ehrlich gesagt auch nicht. Knapper Sieg Japan würde ich dann tippen. Also kein klarer, kein 3-0 aufwärts, aber ja, ein knapper Sieg dann eben, pflichtgemäßiger Sieg, denn die Japaner sind, glaube ich, die als Team, als Teamkonstrukt, als Einheit die bessere Fußballmannschaft.
Da kann ich mich nur vollumfänglich anschließen. Damit verlassen wir erstmal kurz die Deutschlandgruppe nochmal, bevor wir dann zum alles entscheidenden Spiel kommen am Sonntagabend. Gucken erstmal auf Belgien gegen Marokko, das ist nämlich das nächste Spiel im Spielplan und das ist ein Spiel, wo ich ja durchaus Potenzial für einen vermeintlichen Favoritenstäubler sehe. Wir haben schon vorm Turnier gesagt, okay, Belgien wirkt, als wäre diese goldene Generation vielleicht auch schneller gealtert als andere goldene Generationen und schon so ein bisschen über ihrem Peak hinaus langsam. Und man muss sagen, auch der Auftakt ins Turnier hat das unterstrichen. Gegen ein Kanada, was man wirklich gar nicht auf dem Zettel hatte, was seit 36 Jahren keine internationale oder keine Weltmeisterschaft mehr gespielt hat, hat man meiner Meinung nach sehr unverdient am Ende 1-0 gewinnen können. Mhm. Also das war einfach kein guter Start ins Turnier, kein guter Auftakt. Was wirklich als einzig positive Nachricht bleibt, sind diese 3 Punkte, die natürlich in nur 3 Gruppenspielen super, super wichtig sind. Aber Marokko, habe ich stärker gesehen als Kanada im Vorfeld, sind eine Mannschaft, die Spieler haben, die auch mal effektiv sein können. Das hat Kanada natürlich total den Strich durch die Rechnung gemacht. Mhm. Und wenn Belgien so auftritt wie im ersten Gruppenspiel, dann sehe ich hier schon auch Upset-Potenzial oder vermeintliches Upset-Potenzial.
Ja, dafür hat Belgien auch wirklich enorm enttäuscht. Also das war von vorne bis hinten eine sehr, sehr schwache Leistung, wie ich fand. Da viel unverdienter kann man nicht gewinnen. Also ich glaube, mit Abstand der auch unverdienteste Sieg von allen Partien bei dieser WM bislang, also eine sehr, sehr, sehr enttäuschender Auftritt, und Kanada hatte mehr verdient gehabt mit sehr viel unerfahrenen Spielern, ganz, ganz wenigen Spielern, die überhaupt nur in Europa spielen, und mit ein bisschen mehr Glück und mehr Qualität im Abschluss oder auch mit einem besseren Schiedsrichter, um ehrlich zu sein, hätten sie dieses Spiel gewinnen können. Und bei Marokko sehe ich da deswegen mehr Potenzial, diese schwachen Belgier, sollten die ähnlich schwach wieder auftreten, zu ärgern oder zumindest ihnen einen Punkt abzutrotzen. Muss ja nicht gleich der Marokko-Sieg sein, aber zumindest ein Remis kann ich mir gut vorstellen. Klar, nochmal sollten die Belgier eigentlich auch nicht so schwach auftreten, also auch da erwarte ich natürlich eine Leistungssteigerung. Aber Ja, ich traue Marokko hier tatsächlich erneut das Remis zu. Sie haben ja schon einen Punkt geholt gegen Kroatien, da einen leichten Favoriten geärgert, wenn auch für uns nicht überraschend. Aber eine sehr geschlossene Mannschaftsleistung gezeigt. Mit einer geschlossenen Leistung gegen Belgien, wenn die ähnlich schwach auftreten, geht erneut ein Remis, finde ich.
Ja, also dass man hier das Spiel lange offen hält, also so ein Tipp auch wie zur Halbzeit unentschieden, finde ich hier wirklich wieder nicht uninteressant, weil ich glaube schon, das wird einfach für Belgien sehr schwer sein, wenn sie nur Ansatz, also wenn sie nicht eine Leistungssteigerung um hunderte Prozent dahin legen, dann werden sie sich schwer tun, gegen Marokko ein Tor zu erzielen. Und dann hast du auf der anderen Seite natürlich aber über das ganze Spiel gesehen, natürlich auch mit einem Ziyech zum Beispiel die Chance, mit einer Einzelaktion vielleicht sogar die Überraschung perfekt zu machen. Deswegen habe ich tatsächlich mal auf meinen sowieso ja Lieblingstipp geguckt. Und zum Beispiel bei BildBet gibt es 1,83er-Quoten im Moment auf die doppelte Chance auf Marokko. Also wir decken sowohl das Unentschieden als den 1:0-Sieg in der 87. Oder ich meine, bei dieser WM kann es ja auch die 108. Minute sein.
Ja, eher
Das
die
darf man ja auch nicht
108,
vergessen. Da ist ja noch sehr viel mehr Zeit hinten raus als normalerweise. Du hast den Iran angesprochen. Ich glaube, 98. und 101. Minute. 101. Minute. Also da ist ja die Möglichkeit immer da. Und ich finde es nicht so uninteressant. Belgien ist sehr schlecht reingekommen und wir hatten schon vorher so leichte Zweifel. Am Ende bin ich fast auch bei dir, dass für mich das wahrscheinlichste Ergebnis hier irgendwie ein Unentschieden ist. Und dann stehen wir am Ende da und sagen, ja, Belgien hat es nicht so richtig verdient, sind aber eine Runde weiter. Und dann geht es aber auch nicht viel weiter, wenn sie da einen starken Gegner ziehen, sozusagen.
Ja, Belgien hat übrigens noch nie bei einer WM gegen eine afrikanische Nation verloren bislang. Also es wäre ein Novum, es wäre das erste Mal überhaupt, sollte Marokko hier den Dreier einfahren. 4 Spiele gab es zwischen afrikanischen Mannschaften und Belgien, 3 belgische Siege, ein Remis. Also da könnte man Historisches schaffen aus afrikanischer Sicht, Marokkaner. Mich würde es nicht überraschen, die Quoten sind super interessant. Teilweise bis zu 4,20, 4,30. Gibt es da sogar im Optimalfall auf den Marokko-Sieg, den will ich keinesfalls ausschließen. Ich glaube, wir werden da erneut eine giftige Mannschaft sehen, eine laufstarke afrikanische Mannschaft, die aber auch individuell und technisch, glaube ich, einfach besser ist als Kanada.
Ja.
Und deswegen traue ich Ihnen hier mindestens den Punkt zu. Den Punkt gibt es so natürlich Standardquoten zu 3,30, 3,40, 3,50. Also das Remis kann ich mir gut vorstellen, aber mich würde es nicht überraschen, wenn die Marokkaner hier sogar gewinnen sollten am Ende, denn dafür waren sie zu schwach, die Belgier, und ich sehe da jetzt keine 100% Leistungssteigerung. Natürlich sollten sie nicht nochmal so schwach sein, aber grundsätzlich ja, macht mir das auch ein bisschen Sorgen, dieses ausgelaugte belgische Team. Und deswegen doppelte Chance finde ich sehr, sehr interessant. Und wär auch der Tipp, den ich hier auch abgeben möchte, dass ich einfach beide Sachen abdecke, also sowohl das Remis als auch den möglichen Marokko-Upset-Sieg. Auch interessant finde ich, wenn beide treffen sollten. Jetzt kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass es endlich mal Tore gibt. Es gab zu viele 0 zu 0s und selbst wenn das unentschieden ausgeht, bitte nicht schon wieder 0-0. Also beide treffen ist
Ja.
mein Alternativtipp. Wir wollen endlich mal Tore sehen.
Ein frommer Wunsch, dem ich mich dann auch anschließe und direkt einfach überleite zum zweiten Spiel dieser Gruppe, das direkt folgen wird im Spielplan. Kroatien gegen Kanada, du hast es angesprochen, Kroatien gegen Marokko unentschieden gespielt und ja, ähnlich wie Belgien auch schon mal attestiert worden, vielleicht nicht mehr auf dem Höhepunkt der Kräfte, obwohl sie dann in der Nations League wieder sehr überzeugt haben und gezeigt haben, sie tun, was nötig ist. Gegen Marokko war ihnen das nicht möglich, auch mit einem Unentschieden reingestartet. Sehr, sehr enge Gruppe. Und Kanada hat neben einem sehr enttäuschenden Belgien, muss man auch sagen, natürlich positiv überrascht für ein Team, was man so lange nicht auf dieser Bühne gesehen hat. Das heißt, in dieser Gruppe ist ja auch bei diesen Spielen jetzt gerade noch in alle Richtungen alles möglich, so ein bisschen. Und deswegen blicke ich auch mit ein bisschen Spannung auf dieses Spiel, wo ich trotzdem sagen würde, ja, Kroatien ist der Favorit, vor allen Dingen, weil wir auch bei Kanada gesehen haben, bei allem Willen, bei aller Spielfreude, die so ein Team entwickeln kann, wenn man eben dann in den entscheidenden Momenten vielleicht nicht die Qualität hat, das Tor oder die Tore zu erzielen, die du zum Gewinnen brauchst, dann verlierst du am Ende, auch wenn du die bessere Mannschaft bist, gegen ein Team, was zumindest in einer Situation abgezockt ist. Und das ist ja eigentlich die Definition von Kroatien, was ich gerade gesagt habe. Deswegen
Ja.
sehe ich da schon wieder Herzschmerz, vielleicht wieder einen guten Auftritt, aber am Ende Herzschmerz für Kanada so ein bisschen.
Ja, kanadischer Herzschmerz tatsächlich. Ich wollte es auch ansprechen. Du hast es noch gar nicht final ausgesprochen. Da musste ich auch dann denken, wenn wir so ein 1 zu 0 von Kroatien hätten als Abziehbild des ersten Spiels Belgien-Kanada, das würde mich nicht überraschen. Also eine forsche inspirierte, mutige kanadische Mannschaft und eine abgeklärte, fast schon müde kroatische Veteranenelf, die dann aber eben irgendwie 1-0 gewinnt und das Ding über die Zeit bringt, ohne dass es verdient ist. Hättest du mir das vorher gesagt, dass das passiert bei Kroatien, Kanada, hätte ich gesagt, ja, kann ich mir sofort vorstellen, unterschreibe ich. Dass es just bei Belgien gegen Kanada so kam, hätte ich so nicht unbedingt erwartet. Also, dass die Belgier quasi in diesen, ja, uninspirierten, unverdienten Wege gewinnen. Ja, bei Kroatien kann ich es mir vorstellen, denn die sind abgezockt. Die machen auch oft nur das Nötigste, habe ich so das Gefühl. In dem Fall war das nur das Nötigste, dieses 0-0 gegen Marokko. Kein schlechtes Ergebnis, kein optimaler Start. Die Frage ist natürlich, kannst du jetzt ein bisschen eine Schippe drauflegen? Denn offensiv war das ja auch nicht so prickelnd, was die Kroaten gezeigt haben. Also sie sind oft defensiv solide, gegen den Ball gut. Offensiv darf da natürlich ein bisschen mehr kommen und ich glaube, da wird auch mehr kommen, weil Kanada mehr zulässt, weil die wieder nach vorne rennen müssen. Der Druck ist ein bisschen höher auf kanadischer Seite, weil sie 0 Punkte haben. Und ich glaube, sie können auch nicht anders, sie werden wieder nach vorne pretschen. Und da bieten sich natürlich für die abgeklärten Kroaten Räume. Deswegen glaube ich, Kroatien wird auf jeden Fall treffen. Das ist schon mal ein Tipp, den ich hier abgebe. Also ein kroatisches Tor sehe ich auf jeden Fall, dass hier Kanada quasi so ein bisschen in die Falle tappt.
Ja. Ja, sehe ich auch. Also bin ich bei der gesamten Einschätzung bei dir, hat man ja auch in meinem Einstiegsmonolog hier schon gehört zu dem Spiel, dass ich da in eine ähnliche Richtung tendiere und tatsächlich auch glaube, am Ende wird da so wenig man es mag, die kroatische Erfahrung und Klasse gegen die Spielfreude, die man sich natürlich gerne ansieht und die man gerne miterlebt bei Kanada, das wird sich durchsetzen und ist auch wenn Kanada einen guten ersten Auftritt hatte, finde ich auch überraschend hoch dotiert. Ne? Im Dreiweg gibt es über 2er-Quoten auf Kroatien gegen den zumindest vorm Turnier ganz, ganz klaren Underdog der Gruppe. Das finde ich schon eine sehr hohe Quote und glaube, wenn man sich hier einfach mal drauf verlässt, dass es da eben doch eine Mannschaft mit ein bisschen mehr Qualität und Pragmatismus und Erfahrung auf dieser Bühne gibt. Und das haben wir eben auch im ersten Spiel gesehen, dass das ist, was Kanada fehlt. Dann kann man hier eine ziemlich interessante Quote anspielen.
Ja, ich finde es auch interessant, dass man tippt, beide treffen. Weil dieser jugendliche Elan, so nenne ich es einfach mal, der Kanadier, auch mal belohnt werden sollte. Sie sollten sich selbst belohnen. Und ich glaube, das können sie diesmal auch tun, wenn sie ähnlich forsch auftreten. Das war ja wirklich auch sehr, sehr viel Pech, dass sie das Tor einfach nicht getroffen haben. Gegen Kroatien traue ich ihnen deswegen, wenn sie ähnlich auftreten, ein Tor zu. Und den Kroaten traue ich, wie gesagt, auch ein Tor zu, weil die einfach abgezockt sind und ich glaube, die Lücken in der kanadischen Hintermannschaft auszunutzen wissen. Also beide Treffen ist eine Sache, die ich auch interessant finde, zu 1,85er Quoten. Hm. Why not?
Ja, auch das.
Und auch ein bisschen dem 0-0-Trend entgegenwirken. Ich habe diese 0-0-Satt. Ja. Ich wünsche mir auch Tore.
Jeden Tag 500 Minuten Fußball zusammengerechnet und nie sieht man Tore. Wird deprimierend auf Dauer. Da müssen wir mal gegenwirken. Finde ich sehr gut, dass du da mal in die Bresche springst. Und jetzt müssen wir mal gucken, wer in die Bresche springt für die DFB-Elf. Denn das ist das Abschlussspiel am Sonntag, über den wir ja gerade noch sprechen. Spanien spielt gegen Deutschland und es ist faktisch nicht nur übertriebenermaßen. Es ist Deutschlands letzte Chance, so ein bisschen auf ein Weiterkommen in dieser Gruppe, denn eine Niederlage gegen Spanien, also dass du hier keine Punkte sammelst, ist eigentlich schon das Gruppenaus.
Ja, ich hab's ja bereits vorgerechnet. Du stehst mit dem Rücken zur Wand aus deutscher Sicht. Du musst hoffen, dass die Costa Ricaner was holen. Ansonsten sieht's düster aus.
Also ansonsten musst du gewinnen halt, ne? Also
Gewinnen musst du ja eigentlich sowieso. Also
wenn Japan verliert und unentschieden, dann kannst du es dir schön rechnen, weil dann muss Spanien am letzten Spieltag noch gewinnen, um wirklich sicher weiter zu sein gegen Japan und das traue ich ihnen zu. Und dann musst du am letzten Spieltag gegen Costa Rica gewinnen, das traue ich ihnen auch zu und dann hast du einen Punkt mehr als Japan. So. Aber Japan wird ja nicht verlieren und deswegen haben wir eigentlich die Ausgangssituation und die steht dann auch vor dem Spiel fest, dass Deutschland hier gewinnen muss. So, ja.
Genau. Oder mit einem Unentschieden hast du natürlich noch einen Strohhalm in der Hand. Dass wenn Japan unentschieden spielt und Deutschland unentschieden spielt, hätten ja Spanien, Japan 4 Punkte, Deutschland, Costa Rica 1 Punkt, dann musst du Costa Rica schlagen und gleichzeitig hoffen, dass die Spanier oder dass Spanien, Japan mit einem Sieger endet. Also ein Remis würde dir reichen aus deutscher Sicht, oder reichen, dass du noch nicht tot bist, sondern wenn Japan auch nicht gewinnt, dann reicht Deutschland ein Remis, um wenigstens recht Hoffnung zu haben auf einen Achtelfinaleinzug. Aber all diese Rechnungen sind natürlich Makulatur. Du gehst auf Sieg aus deutscher Sicht, logischerweise. Und vor allem, du weißt ja schon, was du brauchst vor dem Spiel, weil ja die Japaner zuerst spielen. Also du wirst höchstwahrscheinlich wissen, dass du nicht auf Unentschieden spielst, kann man ja auch schwer, sondern auf Sieg. Und dann, wenn du ins Risiko gehen musst gegen die Spanier, oder wenn du hast ja sowieso schon sehr, sehr viel Druck, musst sowieso ins Risiko gehen, musst auf Sieg spielen grundsätzlich. Ich glaube, das wird ein richtiger Klassiker. Gibt so viele ja nicht, finde ich, in Vorrunden, in Gruppenphasen, dass du so ein richtiges, so richtigen Showdown hast, vor allem am zweiten Spieltag schon, das ist sehr unüblich, zwischen zwei großen Mannschaften auch, die sich nicht verstecken, die mit offenem Visier spielen, und ich glaube, das wird uns hier erwarten. Also ein richtiges Klassenspiel. Dementsprechend der erste Tipp vorab: Wir sehen Tore auf beiden Seiten, da bin ich mir hundertprozentig sicher.
Ja, da bin ich mir auch sicher. Was man natürlich wirklich auch sagen muss, ist, dass Spanien diesen Druck, den Deutschland vor diesem Spiel hat, nicht ansatzweise hat. Also wenn Spanien am letzten Spieltag gegen Japan gewinnen kann, sind sie weiter. Völlig egal, wie sie gegen Deutschland spielen. Deutschland hat tatsächlich diesen Do-or-Die-Moment jetzt schon. Und das ist, ja, das sind natürlich einfach Momente. Ja, die können hemmen. Die können aber auch was Positives auslösen. Und das darf man nicht vergessen, dass die Teams hier schon mit einer anderen Ausgangslage reingehen als in Spanien, was wirklich sich locker, aber auch beeindruckend. Das muss man ja einfach sagen. Wir haben immer gesagt, Spanien spielt guten Fußball. Die treffen das Tor nur nicht oft genug. Sie haben das Tor oft genug getroffen gegen Costa Rica, und dann ist es natürlich fast der perfekte Fußball, ne? Also dieser wunderschöne Ballbesitzfußball plus Torgefahr, da gibt's wenig Nationalmannschaften, die so tollen Fußball spielen, auch gemeinsam als Mannschaft. Also da auch nochmal mit Spanien unter Luis Enrique, wenn sie das wirklich dauerhaft konservieren können, dass sie torgefährlich sind und diesen Fußball spielen, sind sie auf einmal wieder für mich einer der Turnierfavoriten. Aber haben wir auch bei der EM erlebt, da gab es ein Spiel mit 5 Toren und im nächsten Spiel hast du dich wieder gegen Schweden auskontern lassen, 1-0 verloren, obwohl du 80% den Ball hattest. Und ich sehe diese Chance auch gegen Deutschland, also das muss man ja auch nochmal festhalten. Ich sehe Deutschland hier nicht chancenlos. Natürlich sind die ersten Ergebnisse, gehen ganz klar in eine Richtung, die Spanien hier zum klaren Favoriten machen, aber wir haben die Ausgangssituation, dass Deutschland unbedingt muss, Spanien nicht. Wir haben die Ausgangssituation, dass Spanien an normalen Tagen, ich meine, wir denken uns das ja hier in diesem Podcast auch nicht aus. Wie oft haben wir Witze darüber gemacht, dass sie Schwierigkeiten haben, Tore zu erzielen? Das kann gegen eine Mannschaft wie Deutschland dann auch schnell gehen, dass es mal schwerer ist als gegen in einem Auftaktspiel gegen Costa Rica, wo alles zusammenläuft. Also 7 Tore wird Spanien nicht erzielen gegen Deutschland, da bin ich mir ziemlich sicher. Und dann kommt es natürlich auf die Einzelmomente an, dann kommt es auf Heldengeschichten an, und ich einfach nur, ja, weil ich glaube, wir brauchen so eine Heldengeschichte rund um so ein Spiel, was einen eben auch am Leben hält in so einer WM-Gruppe. Enttäuschender Auftakt, und dann braucht Deutschland diesen Sieg gegen Spanien und holt den für 3 Zehnerquoten mit dem Torschützen Youssoufa Moukoko. 3 Zehnerquoten gibt's da bei Bet365.
Huiuiui, da lehnt sich jemand aus dem Fenster. Du oder drei für Deutschland, und du sagst Deutschland, du.
Ja.
Also Dude. Schafft es, Dude gewinnt. Gut, ich finde das mutig, finde das gut. Den Tipp gefällt mir gut. Quoten ist natürlich, die Quote ist grandios. 3er-Quote auf den Deutschland-Sieg, eine Wahnsinnsquote, wie ich finde. Überhaupt die Quoten super, super spannend, egal welche Richtung man tippt, egal wie das Bauchgefühl ist oder die Einschätzung. 2,40er-Quoten im Schnitt auf Spanien sind ja auch nice anzuspielen. Das Remis ist hoch oder standardmäßig hoch, 3,60 im Schnitt, das finde ich auch spannend. Ist auch so das Gefühl, in das ich gehen würde. Also ich bin da eher beim Unentschieden. Die Frage ist natürlich, reicht das den Deutschen am Ende? Und das wissen sie ja, weil das Japan-Spiel schon war. Sprich, wenn Japan das Ding...
Deswegen sehe ich am Ende eben noch dieses Spiel, sehe ich noch diesen kurzen Moment des Aufflammens wie 2018 mit dem Großfreistoß gegen Schweden.
Genau, das wollte ich wollte es zu Ende kurz erzählen. Du weißt als Deutschland schon, ob das Remis fürs Überleben reicht oder ob du damit ausgeschieden bist, weil Japan ja schon vorher spielt. Sprich, wenn Japan vorher gewinnt und Deutschland weiß, das Remis reicht nicht, dann gibt es kein Remis in diesem Spiel, weil Deutschland alles nach vorne wirft. Lass es in der 75. 1:1 stehen. So, Deutschland weiß, mit diesem Resultat sind wir ausgeschieden. Dann schmeißt Deutschland alles nach vorne und dann trifft entweder Deutschland oder dann trifft Spanien. Also dann endet dieses Spiel nicht unentschieden, wenn das unentschieden bedeuten würde, dass Deutschland ausgeschieden ist. Dann sehen wir auf jeden Fall einen Sieger, weil entweder die einen ihren Powerplay durchdrücken, nämlich die Deutschen, oder eben die Spanier dann treffen. Beispiel für diese These ist eben Deutschland-Südkorea bei der WM 2018. Ne? Da musste Deutschland unbedingt treffen, es stand 0-0, hat alles nach vorne geworfen, dann wurden sie hinten raus in der Nachspielzeit zweimal ausgekontert, weil sie aufmachen mussten. Das wird bei diesem Spiel, glaube ich, auch passieren, wenn das Remis bedeuten würde, dass Deutschland ausgeschieden ist, sprich, wenn Japan zuvor gewinnt. Nichtsdestotrotz so vorab, wenn das Remis reicht, dass man noch einen Strohhalm hat, dann kann ich mir gut vorstellen, dass das eben doch Remis endet. Macht das Sinn? Ja, ne?
Klar, also wie gesagt, ich glaube schon, dass das Einfluss darauf haben wird, wie am Ende die Mannschaften reingehen. Unabhängig vom Ergebnis sogar, wie gesagt, sehe ich da Unterschiede, wie die Mannschaften reingehen werden. Spanien kann es entspannt tun, Deutschland eben nicht so. Und ich glaube, Deutschland, ich glaube weiterhin, dass der Kader eigentlich ganz gut ist. Ich glaube, dass da auch Spieler sind, die einfach die Qualität haben, vor allen Dingen null Bock, jetzt auszuscheiden. Und vielleicht auch ganz viel Wut im Bauch, auch das dem eigenen Land zu beweisen, weil auch da ist man ja nicht mehr so gut gestellt. Und ich glaube, da entwickelt sich so ein bisschen Trotz, den ich dieser Mannschaft einfach zutraue, auch gegen Spanien. So, deswegen mein Schlusswort, einfach vielleicht auf Wunschdenken, aber wie gesagt, ich kann es mir vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass du viele Stürmer bringen musst, deswegen mein Moukoko-Tipp, dass der dann auch mal treffen wird, weil das ist einer der wenigen Spieler mit wirklich Zug zum Tor und genau das brauchst du. Und damit schließen wir jetzt erstmal den Sonntag, sind sehr gespannt, wie sich das denn wirklich entwickeln wird rund um die deutsche Nationalmannschaft und ob der dritte Spieltag sich aus deutscher Sicht überhaupt noch lohnt zu besprechen oder ein kleines Auslaufen gegen Costa Rica wird. Bevor wir auf den Montag kommen, sei euch auch hier an dieser Stelle nochmal ans Herz gelegt. Guckt doch mal bei Beidfüßig vorbei, so hieß es vorher, jetzt heißt es Bed and Breakfast über die WM und zwar, weil es jeden Morgen direkt die Infos für euch gibt über die WM, jeden Tag die Begleitung im Videoformat der Wettbasis, findet ihr unter ja den eingängigen Schlagworten auch direkt unter YouTube, findet es aber auch eingebaut sowieso auf eurer Ausgangsseite für alle Infos so rund ums Wetten um die WM, nämlich wettbasis.com, das sage ich nochmal hier ganz nah ans Herz gelegt, da gerne mal reinzuschauen, wenn euch Audio nicht immer reicht, sondern ihr manchmal auch ein bisschen noch visuelle Reize braucht, dann sei euch das ganz besonders ans Herz gelegt rund um die WM. Wir machen jetzt den Sprung auf den Sonntag, Alex, sprechen da zuerst über das Duell zwischen Kamerun und Serbien. Ein Spiel, ja, das ich durchaus auch mit Spannung erwarte, allerdings so ein bisschen Angst habe, dass es hier vielleicht auch zu einem so von dir so ungeliebten 0-0 kommen könnte.
Ja, könnte es tatsächlich immer irgendwie, vor allem bei solchen Paarungen, würde ich nicht ausschließen wollen, ja.
Ja, also dass hier eben die Ausgangssituation auch, Serbien am Ende ja das Auftaktspiel verloren gegen Brasilien, haben sich, wie wir erwartet haben, lange gut gehalten. Ich glaube, der Tipp 0-0 zur Halbzeit ist sogar aufgegangen oder unentschieden zur Halbzeit ist sogar aufgegangen. Wir haben schon gesagt, okay, das ist eine Mannschaft, die unangenehm zu bespielen ist, das muss man schon zugeben. Auf der anderen Seite Kamerun, auch die ja, waren an einem eher nicht so wahnsinnig schön anzusehenden Spiel beteiligt, nämlich dabei, wie die Schweiz sich am Ende sehr unspektakulär ein 1-0 gegen sie erstritten hat, haben da vielleicht auch gezeigt, dass ihnen am Ende im Gegensatz zur Schweiz doch auch wieder die Qualität für diesen einen wichtigen Punch gefehlt hat. Und jetzt treffen die beiden Verlierermannschaften aus Gruppe G eben aufeinander.
Ja, bei beiden natürlich dementsprechend der Druck groß. Ich glaube, es ist das erste Spiel bei dieser WM, bei dem beide Mannschaften das Auftaktspiel verloren haben, wenn ich mich nicht völlig täusche. Oder war das bei Senegal? Nee, Senegal-Katar war das davor der Fall, ne?
Genau.
Ja, also das zweite Spiel. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, das macht dann das Unentschieden für mich ein bisschen weniger wahrscheinlich, einfach, dass beide müssen. Also, wir haben ja in vielen Spielen die Ausgangslage, dass beide zufrieden sind mit einem Unentschieden, vor allem im ersten Gruppenspiel, da will man nicht so viel riskieren, deswegen gab es ja reihenweise Remis im ersten Spieltag, aber wenn, und auch im zweiten Spiel, beispielsweise England, wenn du das erste Spiel gewonnen hast und du verlierst das zweite nicht, bist du ja auch zufrieden, bist mit 4 Punkten reingestartet, deswegen gibt es auch viele Mannschaften, die einfach ja happy sind über ein Unentschieden im zweiten Spiel oder damit sehr gut leben können, ich glaube, das würde beispielsweise auch auf Belgien zutreffen. Aber hier ist eben die Ausgangslage eine andere. Dadurch, dass beide verloren haben, werden auch beide mit einem Remis nicht zufrieden sein, denn nach ein Pünktchen an einem Konto haben, nach 2 Spielen, das kann auch jeweils schon dein Aus sein oder dein fast sicheres Aus. Deswegen glaube ich, hier gibt es eher dann kein Unentschieden und dann sehe ich Serbien die Nase vorne haben.
Würde ich genauso abschließen. Auch mein Tipp hier wird tatsächlich 1,70er-Quoten auf Serbien sind für mich die Mannschaft, die Kamerun, glaube ich, besser vom eigenen Tor fernhalten werden und die dann auch die Waffen trotzdem haben, wenn sie eben defensiv nicht ganz so unter Druck sind wie auf Dauer gegen Brasilien, dann haben wir ja auch schon drüber gesprochen, Spieler wie Mitrovic vorne, wie einen Tadic, der das ganze Spiel auch, der übrigens gleich viele Kontakte oder Ballanspiele hatte wie Neymar zwischen den Linien, also beide genauso in den Spielaufbau eingebunden, wenn man die Spielertypen vergleichen will, auf dem ersten Spiel zwischen Serbien und Brasilien. Und da hast du einfach noch ein bisschen mehr Qualität, um dann am Ende eben den Punch zu haben, das Spiel zu gewinnen, 1,7er Quoten im Dreiweg. Würde ich mich komplett anschließen und direkt einfach den Sprung zum nächsten Spiel machen. Südkorea gegen Ghana, muss ich ehrlich sagen, ist jetzt nicht das Highlight-Spiel an diesen beiden Tagen für mich unbedingt bis jetzt in dieser WM. Ich finde Südkorea ja eine Mannschaft, wo wir herausgehoben haben, gut, die sind schon so eine Außenseiter-Tipp-Mannschaft irgendwie, weil die halt kontern können und das ja super gefährlich wird. Sie haben es auch ein, zweimal fast zu Ende gebracht und hätten am Ende gegen Uruguay sogar gewinnen können, wenn sie ein, zwei sehr gute Torchancen, also hatten die besseren Chancen, waren am Ende aber auch an einem 0-0 beteiligt und das kam auch nicht ganz aus dem Nichts, muss man auch sagen. Also haben natürlich auch jetzt nicht das ganze Spiel über mit dem Ball wahnsinnig viel Spielfreude verbreitet und auf der anderen Seite hast du mit Ghana eben die Mannschaft, die dann ja gegen Portugal 3-2 unterlegen ist und das macht Mut, dass die vielleicht so ein bisschen für Spektakel hier sorgen wollen.
Ja, zumindest das erste Spiel der Ghana war eines der wenigen spektakulären Spiele, wo zum Spektakel beide Mannschaften beitrugen. Das gab es ja so häufig noch nicht bei der WM. Das macht ein bisschen Mut, dass es auch hier endlich mal ein bisschen torreich zur Sache gehen wird. So prickeln haben die Ghanaer nicht verteidigt, können aber vorne eben immer mal eins machen. Gegen die Südkoreaner wird das aber, glaube ich, schwer. Die haben mich schon positiv beeindruckt, muss ich sagen, gegen Uruguay. Haben eine sehr, sehr engagierte Leistung gezeigt. Klar, vorne, wenn du Son nicht in Szene gesetzt bekommst, ist es von der Qualität her vorne natürlich dann schon ein bisschen dünn. Überrascht natürlich nicht. Aber vom Einsatz her, von der Laufstärke her, wie gut die Mannschaft als Einheit agiert, das fand ich schon sehr, sehr positiv. Und wenn sie eine ähnliche Leistung zeigen können, und die traue ich ihnen absolut zu, dann traue ich ihnen hier am Ende sogar, um ehrlich zu sein, den knappen Sieg zu, weil ich glaube, dass sie als Mannschaft Südkorea ein bisschen geschlossener agieren als Ghana. Also den knappen Südkorea-Sieg, den würde ich hier nicht ausschließen wollen. Die Quoten dazu sind ja beispielsweise dann schon bei 2,50 schon lukrativ.
Ja, aber sind natürlich auch nicht weniger lukrativ, wenn man sagt, ich habe da einige positive Ansätze der Spielfreude bei Ghana gesehen. Die konnten zweimal Portugal schlagen, die sehr pragmatisch spielen. Und am Ende muss man auch sagen, Portugal gewinnt mit einem Torunterschied und hatte einen Elfmeter, den ich nicht unbedingt gegeben hätte. Also hätten sie sogar Portugal einen Unentschieden abtrotzen können, wenn man da nochmal so ein bisschen wahre Tabelle rechnerisch rangeht an dieses Spiel. Das muss man ja auch ehrlich sagen. Und ich sehe dann da jetzt auch gar nicht chancenlos. Also tatsächlich sehe ich hier so ein bisschen die Gefahr, dass beide den Sieg unbedingt wollen. Sie brauchen ihn auch. Aber dass sich das so ein bisschen aufhebt, also beide Mannschaften treffen und unentschieden trotzdem, könnte ich mir vorstellen. Beide wollen den Sieg, am Ende schafft jeder irgendwie ein Tor zu erzielen und du gehst, obwohl beide auf Sieg gegangen sind, mit einem Unentschieden runter. Aber wenn ich einen Gewinner tippen müsste, dann würde ich tatsächlich insgesamt auch auf Südkorea gehen, weil du hast natürlich recht und mit Son hast du da diesen Outstanding-Spieler, der eben diesen wichtigen Konter zu Ende fahren kann. Und wenn beide auf Sieg gehen, wenn Ghana gerade am Ende auf Sieg geht, dann hast du da natürlich die offene Tür für einen Gegenstoß, der das Spiel entscheidet. Und die Chance sehe ich auch eher bei Südkorea, ja. Also da.
Das ist ja genau das. Sie haben jetzt auf eine sehr, sehr starke Defensive in Uruguay, traditionell starke, sind getroffen. Waren trotzdem über 90 Minuten, fand ich, die bessere Mannschaft oder zumindest so als Einheit mit dem klareren Plan, mit dem klareren Spiel. Aber so stark, wie die Uruguayer dann im letzten Drittel oder rund um den Strafraum oder im Strafraum verteidigt haben, das traue ich den Ghanaer dann so in der Qualität nicht zu. Deswegen, Bauchgefühl ist hier tatsächlich unentschieden. Ich habe es noch gar nicht erwähnt, aber es ist natürlich eindeutig, würde ich nicht überraschen. Wettanbieter haben sehr niedrige Unentschiedenquoten, 3-10 im Schnitt. Also Bauchgefühl ist unentschieden, aber auch da, wenn es einen Lucky Punch gibt, dann eher auf Seiten der Südkoreaner für mich, weil ich nicht glaube, dass Ghana so stark verteidigen kann, wie das Uruguay gemacht hat. Und wenn Südkorea, wie gesagt, ähnlich als Unit agiert und vielleicht Son mal in der ein oder anderen besseren die ein oder andere bessere Schusschance hat, dann wird er mal einen machen. War ja, glaube ich, in der 90. kurz davor gegen Uruguay zu treffen, hat er rechts vorbeigeschossen. Ich glaube, wenn er nochmal so eine Chance bekommt gegen Ghana, ist er eher drin.
Ja. Also ich sag beide treffen in diesem Spiel. Das würde dann natürlich auch unentschieden durchaus naheliegen, aber vielleicht trifft Südkorea in der 104. Minute nochmal und dann gewinnen sie das doch noch. Also sage ich lieber beide treffen und sag, lass uns weitergehen zum Brasilien-Spiel. Brasilien gegen die Schweiz, ein Duell, das ja zwischen den beiden Siegern dieser Gruppe dann ausgetragen wird. Die Schweiz konnte 1:0 gegen Kamerun gewinnen und Brasilien 2:0 gegen Serbien. Brasilien vor allen Dingen dank Richarlison und einem unfassbar schönen Tor. Aber für mich ist Brasilien tatsächlich, muss ich sagen, eine der ganz, ganz wenigen Mannschaften in diesem Turnier, die eigentlich meine Erwartungen erfüllt haben. Spanien hat mehr geleistet zum Beispiel, da war ich positiv überrascht. Oder England oder Frankreich in den ersten Spielen. In den zweiten Spielen hat man zum Beispiel bei England ja schon viel mehr gesehen von dem, was man eigentlich erwartet hat. Nur Brasilien ist als Favorit gekommen, als Turnierfavorit, einer der zwei, drei Großen für mich, und hat am Ende gespielt wie ein Turnierfavorit. Sie hatten viel den Ball, sie haben schöne Tore erzielt, sie hatten Spielfreude und vor allen Dingen, Entschuldigung, haben sie ja auch noch so unfassbar Qualität nachlegen können. Also, dass dieser Kader offensiv so wahnsinnig breit ist, das konnten sie auch noch beweisen. Und es nimmt vielleicht auch ein bisschen die Angst raus, dass es jetzt scheitert, weil Neymar verletzt ist. Ich finde, da hast du mit einem Richarlison, der sogar über sich hinausgewachsen ist, und dann mit, ich sag's jetzt überspitzt, 14, 15 anderen hochtalentierten Offensivspielern auf den Flügeln, hast du eigentlich genug Möglichkeiten, diesen Ausfall zumindest kurzfristig zu kompensieren.
Ja, der Kader ist vor allem in der Breite und in der Spitze einfach grandios. Also das ist, was sie da nachlegen können, ist echt toll. Deswegen glaube ich, so schmerzhaft wird das kurzfristig, mittelfristig gar nicht sein, je nachdem, wie lang Neymar ausfällt, das weiß man noch nicht. Also ich glaube, wenn sie mindestens ins Viertelfinale kommen, und davon gehen wir beide aus, dann sehen wir, glaube ich, Neymar schon wieder im Turnier. Gegen die Schweiz sehen wir ihn definitiv nicht. Das hat Brasilien schon verkündet. Da werden wir den einen oder anderen Spieler dann sehen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es ein Ticken kontrollierter angehen, die Brasilianer. Also, dass sie nicht sofort den nächsten Offensivstar da auf den Platz schicken, sondern eher Fred beispielsweise, der zentraler Mittelfeldspieler ist, und dafür Paqueta auf die 10 vorziehen, der ja auf der 8 gespielt hat, oder fast auf der 6, aber eher auf der 8. Also das war ja sehr, sehr offensiv ausgerichtet gegen Serbien. Jetzt gibt es keinen Grund, so offensiv reinzugehen, denn sie haben ja das erste Spiel gewonnen, und ein Unentschieden wäre kein Beinbruch. Deswegen glaube ich, da, oder in Fabinho könntest du ja auch einen zweiten Weltklasse-Sechser aufstellen.
Ja.
Das wäre nur ein Ticken unbrasilianisch, mit zwei reinen Abräumsechsern, also Casemiro und Fabinho, zu spielen. Aber das zeigt schon auf, die Namen, die ich nenne, was das für ein unfassbarer Kader ist, den Brasilien da hat. Deswegen sind sie natürlich auch in diesem Spiel ganz klar der Favorit. Auch ohne Neymar sollten sie genug Klasse haben, die Schweizer zu schlagen, die das gemacht haben, was wir erneut immer wieder in diesem Podcast hier prognostizieren, nämlich eine gute
Ja.
Bundesligamannschaft zu sein. Also einfach sehr, sehr unbequem zu sein. Sie haben genug Klasse, so knappe Spiele dann knapp für sich zu entscheiden oder sie zumindest nicht zu verlieren. Oft geht es dann unentschieden aus, 0-0, die Null halten, das können sie sehr, sehr gut. Oder eben dann diese eine Chance, die sie mehr haben, machen. Das haben sie wieder hinbekommen gegen Kamerun. Der Sieg ist natürlich ein toller Start. Allein ich kann mir nicht vorstellen, dass sie auch gegen Brasilien schadlos das Spiel überstehen. Also
Ja, also
auch ohne Neymar.
die Schweiz spielt geschlossen, die Schweiz spielt gut und ich finde, man hat auch wieder total gesehen, warum sie die Mannschaft ist, die zum Beispiel dann in Frankreich aus dem Turnier werfen konnte, weil sie eben einfach diese, gerade wenn eine Mannschaft dann eben nicht komplett im Flow ist oder so, das auch hinbekommen, das Spiel so komplett eklig zu halten, komplett langsam zu halten und dadurch eben auch einfach die Kontrolle zu behalten. Und das machen die ganz, ganz schlau, ganz, ganz clever. Und gegen fast jeden anderen Gegner würde ich sagen, Schweiz ist eine der, oder das kann man sowieso festhalten, eine der ganz großen Stolpersteine. Vielleicht nicht der größte Name, aber gegen fast jeden großen Namen traue ich ihnen was zu. Das Problem ist nur, Brasilien ist eine von ein, zwei Mannschaften, wo ich das im Moment nicht so sehe. Denn Brasilien hat diese Spielfreude, Brasilien hat diese Variabilität. Wie gesagt, ist ja auch, du fängst ja trotzdem noch mit einem Richarlison an. Weil du Gabriel Jesus nicht starten lässt, der eine fantastische Saison spielt, dann fängst du links mit Vinicius Junior an, überlegst, okay, bringen wir Rodrigo oder Antony überhaupt noch ins Spiel? Also es ist trotzdem so wahnsinnig viel Qualität da. Und dieser Ausfall von Neymar und wie man darauf kompensieren wird, nämlich dass der Zehner, die Zehnerposition mit einem Spieler besetzt wird, der defensiv deutlich mehr mitarbeitet und der Mannschaft vielleicht sogar mehr Stabilität am Ende gibt als Neymar. Das könnte vielleicht auf Kosten der offensiven Spielfreude gehen, aber für die gesamte Statik der Mannschaft, gerade in so einem Spiel, wo es auch mal umkämpft und eklig wird, ist das vielleicht gar kein Schaden unbedingt. Also du hast natürlich mit Neymar einen Spieler, den du einfach aufgrund des Status nicht auf die Bank setzen kannst, aber für die gesamte Mannschaft, wenn du da mal zwischendurch auch nochmal jemand anderen aufstellen kannst und vielleicht mal eine defensivere Struktur bringen kannst, tut das vielleicht nicht mal unbedingt weh. Und deswegen, ja, es ist jetzt viel Vortrag von mir, von dir gewesen. Ich glaube, Brasilien gewinnt das.
Viel Vortrag für den Favoritentipp, ne? Ich hab noch eine interessante Statistik. Denn ich glaube, eine Serie endet, nämlich die von Brasilien, denn die konnten die Schweizer noch nie schlagen, kurioserweise. Gab erst 2 Meetings, das ist nicht so üppig, aber klar, man trifft sich eben nicht alle Tage bei WMs, sondern nur ab und zu, sehr selten. Also in 2 Spielen gegen die Schweizer bei einer WM konnte Brasilien bisher noch nicht gewinnen. Diese Sieglos-Serie, denke ich, endet, wenn auch nicht durch einen Kantersieg oder durch einen hohen Sieg. Also ich glaube, das wird bestenfalls ein Arbeitssieg gegen sehr gut organisierte Schweizer, die einfach immer wissen, was sie zu tun haben, die als Einheit ja nicht spielerisch, nicht immer mit Glanz und Gloria agieren, aber eben sehr, sehr schwer zu schlagen sind, vor allem bei EMs und WMs. Das hat man immer wieder gesehen, auch natürlich bei der WM-Quali, ohne Niederlage gewesen, oder? Wenn ich mich nicht täusche, bei der WM-Quali. Ja, ja. Auf jeden Fall vor Italien.
Gruppe, außer Kamerun. Alle 3 anderen Mannschaften haben nicht verloren in ihrer Quali.
So, genau. Also deswegen, sie sind schwer zu schlagen. Ich glaube trotzdem, Brasilien schafft's, aber knapp. Also ein knapper Sieg der Brasilianer, den prognostiziere ich da schon, weil sie einfach so viel Spielfreude und Firepower vorne haben. Und vor allem, weil sie auch nachlegen können, was der Jesus genannt. Ne? Wenn Richarlison jetzt mal nichts schaffen sollte, dann kannst du nach 70, 75 Minuten Jesus bringen. Das ist schon auch, also als ein Beispiel. Oder Anthony oder Martinelli, die halt ja so viel Spielfreude haben. Also ich glaube, am Ende wird es zäh, wird schwer für Brasilien, aber sie sollten sich durchsetzen.
So ist es, das unterschreibe ich und füge hinzu. Wenn einem Spieler fast alles gewinnt, kann man auch immer mal gucken, was kriegt man denn für Quoten, dass Richarlison auch hier trifft, denn bei dem läuft's gerade. Das kann man, glaube ich, abschließend gerade nach dem 2. Treffer, den er da erzielt hat, sagen. So, letztes Spiel, auch hier große Namen auf dem Platz, Portugal gegen Uruguay. Uruguay ein bisschen schon enttäuscht. Wir haben über Südkorea, Uruguay eben schon gesprochen und ich habe sie da eher als Favorit gesehen und gedacht, das können sie vielleicht sogar gewinnen, das Spiel. Waren dann bei einem 0-0 sogar halbwegs gut bedient, muss man auch ehrlich sagen. Und auf der anderen Seite Portugal, haben wir auch gesagt, die haben auch so ziemlich das gezeigt, was ich von ihnen erwartet habe, nämlich ja am Ende irgendwie Gewinn gegen Ghana, aber es war knapp und wir haben auch drüber gesprochen, Elfmeter von Cristiano Ronaldo, den es nicht unbedingt geben muss. Also auch viel dabei, was mich jetzt nicht wahnsinnig überrascht hat und auch viel dabei, wo ich jetzt sage, ich sehe Portugal hier jetzt auch nicht auf dem Weg, ganz, ganz locker gegen Uruguay zu gewinnen, ehrlich gesagt.
Nee, das auf keinen Fall. Also locker wird das auf keinen Fall. Die Uruguayer spielerisch schon sehr bieder, noch biederer, als ich sie erwartet hatte. Sie stehen natürlich jetzt nicht für den tollsten Ballbesitz, Tiki-Taka-Fußball aller Spanien, aber ich hätte es schon besser, also fußballerisch besser erwartet gegen Südkorea. Ich fand, das war sehr, sehr dünn. Das war eher das alte Tabares-Uruguay, wie man es kennt. Tief stehen, wenn der Gegner den Ball hat, versuchen zu kontern und auch ja, viele leichte Ballverluste, nicht so ein Positionsspiel, sodass das eben dann auch sehr, sehr einfach sehr bieder ist, ne? Sehr viel Hauruck-Fußball. Also da war ich schon spielerisch vor allem enttäuscht, dass es natürlich gegen diese unbequemen Südkoreaner schwer ist grundsätzlich. Das überrascht jetzt nicht. Ich hätte schon gedacht, dass sich die individuelle Klasse dann auch auf dem Spielfeld eher bemerkbar macht. Das war nicht der Fall. Also sie hätten natürlich trotzdem diesen Kopfball von Godin machen können, der an den Pfosten geht. Ne? Das wäre dann auch typisch Uruguay, nach dem Standard führen, dann ein bisschen zurückziehen und kontern und irgendwie 1-0 über die Zeit bringen. Kopfball gegen nur an den Pfosten, also hat es nur zum 0-0 gereicht, heißt natürlich jetzt ein bisschen Druck auf uruguayischer Seite. Und die Portugiesen, die könnten, glaube ich, mit einem Unentschieden hier sehr gut leben, weil sie ja das erste Spiel gewonnen haben.
Ja, und vor allen Dingen auch Druck von unserer Seite, ne? Also wir müssen jetzt auch mal ein bisschen Druck auf Uruguay machen und sagen, Leute, wir haben euch jetzt hier ein bisschen hochgelobt und Als Geheimfavoriten habe ich sie zumindest, glaube ich, am Ende ja bis ins Halbfinale getippt. Da müssen wir langsam ein bisschen was sehen. Auch hier Herr Valverde im Mittelfeld. Da habe ich mir über 89 Minuten ein bisschen mehr erhofft, bis er dann einmal gezeigt hat, was er kann. Und nur ganz knapp am Aluminium gescheitert ist. Aber das, da sehe ich schon, ich sehe allerdings tatsächlich auch bei diesem Spiel durchaus das Potenzial, dass sie es machen. Ne? Weil ich kann mir schon vorstellen, dass Portugal von der ganzen Ausrichtung sich schwer tun wird gegen Uruguay, genauso wie sich fast alle Mannschaften schwer tun werden gegen Uruguay und dass wir hier ein Spiel haben, wo es wieder auf Einzelmomente ankommt. Also vielleicht eben auf diese Fernschusskunst von einem Valverde oder vielleicht auf diesen einen eingesprungenen Moment von einem der Mittelstürmer, die dann eben mit einer Hereingabe da bedient werden. Darwin Núñez hatte in der ersten Halbzeit zum Beispiel im ersten Spiel auch die Chance und hat nur knapp verpasst, solche Sachen. Also für mich ist das ein Spiel, was auf Messerschneide sein wird, deswegen auch eher ein Over-Under 2,5-Tipp tatsächlich, weil dazu wird Uruguay beitragen. Und dann schon die Frage, ja, wer am Ende diesen einen Punch setzen kann oder ob es tatsächlich sogar bei einem 0-0 bleibt wieder. Also auch das könnte ich mir tatsächlich vorstellen.
Nee, da halte ich dagegen. Da widerspreche ich vehement. Ich sag beide treffen. Das Gegenteil von das, wobei gut, Gegenteil von 0-1-1 ist das gleiche, der gleiche Outcome, aber ich glaube, dass beide treffen werden. Also ich denke, hier gibt es jetzt mal Tore. Uruguay muss mehr machen. Nicht nur, weil sie erst einen Punkt auf dem Kasten haben, sondern weil sie auch wissen, so bieder können wir nicht weiterspielen. Portugal lässt aber auch gleichzeitig was zu. Die sind einfach nicht so sattelfest. Gegen die kannst du immer Tore machen. Deswegen erwarte ich da einfach ein engagierteres, offensivfreudigeres Uruguay, ohne dass die jetzt die ganze Zeit stürmen, ne? Aber da muss einfach mehr kommen. Portugal hat immer die Klasse, auch zu treffen, durch all ihre Spieler, Offensivspieler, die da ja auch, das ist ja auch offensiv ein toller Kader, ne? Du bringst von der Bank Leao, du hast Bernardo Silva, der ein bisschen blass war, von dem erwarte ich mir auch ein bisschen offensiv mehr. Cristiano hat sein Tor gemacht, aber nur per Elfmeter, der kann immer auch mal am zweiten Pfosten mal einköpfen oder so. Also ich erwarte Tore auf beiden Seiten, das ist mein Tipp. Zu interessanten 1,90 bis 1 bis 2er Quoten. Ich glaube Bet365 hat eine 1,95, wenn ich das hier richtig sehe. Das ist für beide Treffen schon eine interessante Quote, wenn zwei so Mannschaften aufeinandertreffen, die gespickt sind mit internationalen Stars.
Absolut. Also trotzdem, ich baue irgendwie darauf, dass Uruguay hier wieder so wahnsinnig defensiv spielen wird und dass sich Portugal da schwer tut, weil sie dann eben doch manchmal nicht diesen berauschenden Fußball spielen, den der Kader hergibt, weil Cristiano Ronaldo mittlerweile Elfmeter braucht, um Tore zu erzielen, sage ich jetzt mal ganz blasphemisch. Deswegen glaube ich, das wird eher eng und eher torlos, dieses Spiel. Auch wenn ich verstehe, wo, haben wir ja schon öfter drüber geredet, bei dir vor allen Dingen auch der Wunsch herkommt, dass wir endlich mal mehr Tore in dieser WM sehen. aber wir haben ja auch noch weitere Gelegenheiten. Ja.
Stichwort Tore bei WM, Stichwort dann Darwin Núñez, denn das hatte ich noch vergessen zu erwähnen. Bet365 bietet Stand heute, wenn ich das richtig sehe, eine 4,70 darauf an, dass Núñez trifft. Ja. Warum ist denn diese Quote so hoch?
Das weiß ich auch nicht genau, aber ist natürlich ein kleiner Geheimtipp, weil
ja, ist eine Chance. Definitiv. Denn Chancen wird er, glaube ich, bekommen. Wenn Ghana zwei Tore gegen Portugal schießen kann, dann sollte ja wohl Núñez die Chance haben, mal den einen oder anderen zu machen. Also Núñez-Tor, beide Treffen, das sind so meine Tipps hier. Unterm Strich wären wir bei einem Unentschieden jetzt auch überrascht. Nee, wären wir nicht, oder?
Nee, deswegen sage ich ja, also Unentschieden. Am Ende 0-0 selbst würde mich nicht wahnsinnig überraschen. Du sagst 1-1, ich sag 0-0, aber dass das irgendwie im Bereich des Möglichen ist, hört man da ja schon raus, ne?
Aber mit einem 0-0 wird Uruguay die Gruppe nicht gewinnen, wie wir es ja getippt hatten.
Ja, dann machen sie es vom zweiten WM-Prognose. Platz aus, alles gut.
Ja, aber dann würde ja mein Turnierbaum nicht aufgehen und deine auch. Und deswegen kann es kein 0-0 geben, sondern Uruguay muss das Ding am Ende doch gewinnen. Also ja. 2-1 Uruguay, Darwin Núñez in der 82.
0-1 Wunsch, Uruguay, sag ich. Ansonsten
Wunsch-Tipp Troika an.
Und sag, hey, wenn wir mehr Tore wollen, vielleicht können wir das ab der nächsten Folge so ein bisschen erwarten. Denn die nächste Folge, die wir machen, wird am Montag erscheinen und dann auf die ersten letzten Gruppenspiele schon blicken dieser WM. Und da ist dann vieles ja auch schon klar. Viele Mannschaften haben vielleicht nochmal richtig Druck. Und deswegen heißt das, da können wir vielleicht die wildesten Spiele dieser Gruppenphase erwarten. Und deswegen kann man sich immer besonders auf den letzten Gruppenspieltag freuen, den wir, wie gesagt, ab Montag dann besprechen werden hier an dieser Stelle. Und das ist nur noch in 2 Tagen, deswegen machen wir jetzt lieber schnell Schluss, damit ihr die nächsten 2 Tage genießen könnt und wir uns dann wieder hören und sagen ciao, bis dann.